ARD.
Operation Spinnennetz, so lautete der Deckname für einen ukrainischen Drohnenangriff, der möglicherweise auch in ein paar Jahren noch Militärhistoriker beschäftigen wird. Es wurde eine brillante Operation durchgeführt, so schwärmte der ukrainische Präsident Zelensky. Eine Operation, die fast so klingt, als habe hier ein besonders kreativer Drehbuchschreiber Stoff für einen neuen Film ersonnen. Dutzende Kleindrohnen, versteckt in Containern, die nach Russland geschmuggelt und dann mit Lastwagen in die Nähe tausende Kilometer entfernter russischer Militärflugplätze gefahren werden. Nach Irkutsk, in die Nähe der Mongolei, nach Murmansk, unweit der finnischen Grenze. Containerdächer, die sich zeitgleich öffnen, sodass die Drohnen aufsteigen und, laut ukrainischen Angaben, einen Teil der strategischen Bomberflotte Russlands zerstören. Wir versuchen die Fäden, die der ukrainische Geheimdienst für diese Operation Spinnennetz akribisch gesponnen hat, für euch und für sie nachzuverfolgen. Glauben aber trotzdem, dass der Pearl Harbor-Vergleich nicht wirklich stimmig ist. Und damit willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Ich bin Kai Küstner.
Und ich bin Astrid Korall. Heute ist Dienstag, der 3. Juni. Wir zeichnen diese Folge um 12 Uhr auf.
Allein das eben Geschilderte böte schon Stoff für mehr als eine Sendung, Astrid. Aber wir haben noch mehr vor heute. Unser Blick wandert von Irkutsk und Murmansk unweigerlich auch in die USA. Aus zwei Gründen. Weil Bundeskanzler Friedrich Merz sich vorgenommen hat, am Donnerstag Donald Trump seinen Antrittsbesuch abzustatten. Und weil wir selten zu einer ganz bestimmten Frage so viel Post bekommen haben wie zu dieser. Wie sehr ist Donald Trump eine Marionette Wladimir Putins? Warum scheint Trump so bemüht, dem Kremlherrscher jeden Wunsch von den Lippen abzulesen? Steckt da mehr dahinter als Bewunderung für einen autoritären Herrschaftsstil? Zum Beispiel, Astrid, schrieb uns unser Hörer Klaus Pahl:
Warum erwägt niemand den Verdacht, dass Trump von Putins Wohlwollen abhängt? Russische Unterstützung für den ebenfalls korrupten Trump aus alten Zeiten? Putin hasst den Westen und Trump hilft.
Und diese Mail steht stellvertretend für viele, die wir zu dieser Frage erhielten. Einer Frage, mit der sich unser Korrespondentenkollege Johannes Hanow intensiv befasst hat. Herausgekommen ist eine Doku für das ZDF mit dem Titel Putins Helfer. Und Johannes Hanow hat uns erzählt, dass sich der KGB schon zu Sowjetzeiten intensiv um den Geschäftsmann Donald Trump gekümmert hat. Ein Ex-KGB-Mann hat berichtet, sein Geheimdienst habe Trump damals rekrutiert.
Man hat ihn kultiviert über einen längeren Zeitraum. Man hat ihm Versprechen gemacht. Man hat seine psychologischen Schwächen ganz eindeutig genutzt. Das hat auch der KGB-Mann uns erzählt. Also den Narzissmus, den er mitgebracht hat. Seine Selbstverliebtheit, sein Glaube, dass er der Größte ist. Man hat ihm geschmeichelt, man hat ihn da gefügig gemacht und hat ihn immer weiter gepusht. Und später, als die Sowjetunion zusammengefallen ist, hat man ihn schlicht und einfach nicht aus den Augen gelassen. Trump hatte viele, viele wirtschaftliche Probleme. Und immer dann, wenn es ihm besonders schlecht ging, kam russisches Geld und hat ihn gerettet.
Was das alles für die USA, was das vor allen Dingen auch für uns in Europa und für die Ukraine bedeutet, wenn sie von Trumps und Putins zum Teil übereinstimmenden Interessen in die autoritäre Zange genommen werden. Dazu gleich mehr in einem ausführlichen Interview. Vorher aber, Astrid, noch einmal zurück ins Spinnennetz. Jetzt einige Tage später, wie fällt die Bilanz aus? Wie groß ist der Schaden für Russland von dieser Operation?
Ja, das volle Ausmaß, Kai, dieses Schadens ist momentan noch nicht absehbar. Ohnehin muss man ja auch mit Zahlen immer vorsichtig sein, das gleich mal vorweg. Und die Frage ist auch immer, von welchen Flugzeugen reden wir eigentlich? Sind es zerstörte Flugzeuge? Sind es in Anführungsstrichen nur beschädigte Maschinen? Der ukrainische Geheimdienst hat jedenfalls behauptet, dass mehr als 40 russische Flugzeuge auf 4 verschiedenen Luftwaffenstützpunkten getroffen worden seien. Das entspreche etwa einem Drittel der russischen strategischen Bomberflotte. Und der Schaden soll sich demnach auf rund 7 Milliarden US-Dollar belaufen. Das waren die Angaben am vergangenen Sonntag. Am Dienstag hat dann der ukrainische Generalstab neue Angaben gemacht und hat eigentlich die Zahlen etwas relativiert, denn die weichen nach unten hin ab. Demnach sollen die russischen Streitkräfte 12 Flugzeuge eingebüßt haben, heißt es also eingebüßt. Und da eben die Frage, wie viele von den anderen beschädigt worden sind und vielleicht erstmal noch repariert werden müssen. Es gibt unabhängige Medien, die haben selbst recherchiert und Videos und Satellitenbilder ausgewertet, wobei jetzt auch nicht klar ist, ob sie von allen angegriffenen Stützpunkten diese Bilder schon haben. Aber auch sie nennen deutlich niedrigere Zahlen, sprechen von zwischen 9 beschädigten Flugzeugen und nicht mehr als 14. Also wie viele es jetzt tatsächlich waren, wie viele gar nicht mehr zu gebrauchen sind, wie viele schwer beschädigt sind, das wird man möglicherweise erst in den nächsten Tagen verlässlicher abschätzen können. Das russische Verteidigungsministerium hat sich zurückgehalten, hat in einer ersten Reaktion versucht, auch das Ausmaß herunterzuspielen, hat behauptet, nicht auf allen Stützpunkten seien Flugzeuge getroffen worden, auf einigen seien die Drohnenangriffe abgewehrt worden und ansonsten spricht man dort von einem Terrorangriff.
Aber was mir eindeutig klar zu sein scheint, ist ja die Botschaft, die Kiew damit aussenden will. Und die lautet, Russland ist verwundbar. Die Ukraine ist eben nicht wehr- und hilflos. Es lohnt sich, sie weiter zu unterstützen. Das ist ja eigentlich auch genau die Botschaft, die man damals aussenden wollte, als es diese Überraschungsoperation in Kursk gab, Anfang August vergangenen Jahres. Und dazu kommt natürlich, man will mit so einer Operation Unruhe und Misstrauen in Russland selbst sehen. Ist denn, Astrid, bekannt, welche Flugzeuge genau und welche Flugzeuge von welchem Typ getroffen wurden?
Relativ klar zu sein scheint, dass Kampfflugzeuge vom Typ Tupolev Tu-95 sowie Tu-22M beschädigt oder zerstört worden sind. Das sind alte Flugzeuge aus Sowjetzeiten, die nicht mehr hergestellt werden. Manche Quellen berichten auch, dass der Nachfolger Tu-160 getroffen worden sei. Ob dem tatsächlich so ist, das können wir momentan nicht verifizieren. Auf jeden Fall sind das alles Flugzeuge, die Russland für Angriffe auf die Ukraine eingesetzt hat, die Marschflugkörper transportieren und in der Luft abfeuern können. Außerdem, und das wäre ein großer Schaden für Russland, wenn dem so ist, hätten die Drohnen auch seltene und extrem teure A-50 Frühwarnflugzeuge attackiert. Die werden etwa zur Erkennung von Luftabwehrsystemen und Lenkraketen eingesetzt, ähnlich den AWACS-Flugzeugen der USA. Russland besitzt von diesen Aufklärungsflugzeugen angeblich weniger als 10. Sollten also einige zerstört worden sein, wäre das sicherlich ein herber Verlust für Russland.
Und dieser Angriff ist ja bereits mit Pearl Harbor verglichen worden, zuerst von russischen Militärbloggern, aber zum Teil haben auch deutsche Medien das übernommen. Mir, muss ich gestehen, gefällt dieser Vergleich nicht so wirklich. Ich weiß nicht, ob es dir da anders geht, Astrid. Die USA wurden ja durch den japanischen Angriff 1941 erst in den Krieg, in den Zweiten Weltkrieg hineingezogen damals. Russland, muss man sagen, ist in diesem Angriffskrieg gegen die Ukraine von Anfang an das Gegenteil von neutral gewesen, nämlich der Aggressor. Also vom Überraschungseffekt, ja, ist das vielleicht vergleichbar, aber aus historischer Sicht hinkt doch der Vergleich Russlands von heute mit den USA aus den 40er Jahren extrem. Trotzdem ist ja die Frage berechtigt, die Grundsatzfrage, welche Bedeutung hat dieser Angriff?
Man sollte eben immer aufpassen mit historischen Vergleichen, denke ich. Aber welche Bedeutung das hat, hast du gefragt. Und ich glaube, dass es für die Ukraine schon ein Coup ist, der für viele ja auch überraschend kam, der gezeigt hat, du hast es schon erwähnt, die Ukraine ist nicht wehrlos. Sie haben Mittel, um eben auch Russland an empfindlichen Stellen zu treffen. 1,5 Jahre will die Ukraine diese Spezialoperation vorbereitet haben. Und die hat ja nicht irgendwo an der Grenze stattgefunden. Das muss man sich vielleicht auch nochmal verdeutlichen. Sondern auch an Orten, die mehr als 4000 Kilometer von der Ukraine entfernt liegen. Unter anderem, auch das hast du eingangs erwähnt, in Murmansk oder in Sibirien. Und Kai, viele Experten sind natürlich nach dem Angriff gefragt worden, wie das zu bewerten ist. Für den britischen Luftwaffenexperten Justin Bronk ist das bei weitem der bedeutendste Angriff, den die Ukraine bisher gegen die russischen Langstreckenstreitkräfte durchgeführt hat. Und Nico Lange, viele Nutzerinnen und Nutzer unseres Podcasts kennen ihn, weil er ja schon häufiger auch bei uns hier zu Gast war, der hat in der ARD gesagt, dass die Ukraine das hinbekommen hat. Das sei eine große Leistung.
Ich glaube, wir haben einen der spektakulärsten Geheimdienstangriffe überhaupt gesehen in der Geschichte. Es ist schwer, jetzt schon zu sagen, was die politischen und militärischen Auswirkungen sein werden. Klar ist, Russland ist an einer ganz empfindlichen Stelle getroffen worden.
Das Institute for the Study of War erklärte, Russland werde wahrscheinlich Schwierigkeiten haben, die beschädigten und zerstörten Flugzeuge zu ersetzen, weil sie nicht mehr produziert werden oder keine Ersatzteile mehr hergestellt werden. Und der Verlust der Flugzeuge könnte die Fähigkeit Russlands verringern, verheerende Raketenangriffe auf die Ukraine zu fliegen, glauben zumindest Beobachter, wobei das der Stand war, als noch von mehr als 40 getroffenen Flugzeugen die Rede war. Aber so oder so für Präsident Putin, für die russischen Geheimdienst, bedeutet diese Aktion der Ukraine einen empfindlichen Schlag. Russische Militärblocker haben scharfe Kritik geäußert und diese Angriffe als schwarzen Tag für die Luftfahrt bezeichnet. Es gab Vorwürfe, die russischen Geheimdienste hätten die Stützpunkte nicht ausreichend geschützt. Auch, dass die Maschinen draußen stehen, wurde kritisiert. Und es gibt einige in Russland, die fordern jetzt eine klare Antwort. Russland müsse härter gegen die Ukraine vorgehen. Dmitri Medvedev, der Vizevorsitzende des Nationalen Sicherheitsrates, hat auf Telegram erklärt, Vergeltung sei jetzt unvermeidlich. Und manche in Russland gehen sogar so weit und fordern, Atomwaffen gegen die Ukraine einzusetzen. So weit, Kai, wird es hoffentlich wohl nicht kommen. Aber klar ist auch, der Druck auf die Behörden, der steigt.
Und ganz sicher ist auch, dass Putin alles tun wird, um die Verantwortung dafür nicht bei sich selber zu suchen. Eins kann man ja sagen, das hast du ja eben schon auch so erklärt, dass die strategische Bomberflotte Russlands ja geschwächt ist. Aber lässt sich schon abschätzen, welche Folgen das für den Fortgang dieses Krieges haben wird?
Verlässlich beantworten lässt sich das sicherlich im Moment nicht. Ich glaube, im Kräfteverhältnis wird das wahrscheinlich nicht viel ändern. Russland wird es kaum von weiteren Angriffen auf die Ukraine abhalten, vor allem mit Drohnen. Und der Militärexperte Gustav Gressel, auch den kennen viele aus unserem Podcast, hat im Gespräch bei NDR Info am Dienstagmorgen gesagt:
Der Angriff war natürlich ein Mittel, den Russen zu zeigen, sie können den Krieg nicht zu ihren Bedingungen ewig fortsetzen. Aber der Angriff allein wird natürlich Russland nicht ernsthaft auf den Verhandlungstisch bringen. Das wird erst eine Situation, in der Russland den Krieg militärisch nicht mehr für sich entscheiden kann. Davon sind wir leider noch sehr weit weg.
Dass Russland nicht bereit ist, von seinen Forderungen abzurücken, das hat man auch beim letzten Treffen mit der Ukraine am Montag gesehen. Aber auf das, Kai, kommen wir später noch zu sprechen.
Und gleichzeitig geht der Krieg in der Ukraine ja weiter. Bring uns mal auf den aktuellen Stand. Wie ist die aktuelle Lage?
Es geht weiter mit unverminderter Härte, muss man sagen. Die Ukraine musste in der Nacht von Montag auf Dienstag bei Angriffen im Osten des Landes wieder mehrere Todesopfer beklagen, allein 3 in der Großstadt Sumy. Der ukrainische Energieminister hat mitgeteilt, dass bei einem russischen Raketenangriff ein großes Kraftwerk getroffen worden sei. Es ist allerdings unklar, wo sich das genau befindet. Russland setzt nach wie vor Drohnen gegen Ziele in der Ukraine ein, auch in der Hauptstadt Kiew gab es Luftalarm und das ist eine Situation, die die Menschen dort leider schon allzu gut kennen, gerade auch aus der vergangenen Woche. Laut der Zeitung Kiew Post waren das die intensivsten Angriffe seit dem Beginn des Krieges 2022. Allein in der Nacht von Samstag auf Sonntag soll Russland die Ukraine mit mehr als 470 Drohnen angegriffen haben. Das waren demnach die umfangreichsten Luftschläge seit Kriegsbeginn. Laut den Vereinten Nationen ist die Zahl der zivilen Opfer in der Ukraine im ersten Quartal 2025 im Vergleich zum gleichen Zeitraum 2024 um 59% gestiegen und Ursache dafür seien verstärkte Angriffe auf Wohngebiete. Und es gibt weitere Zahlen, dank einer Analyse der Nachrichtenagentur AFP. Die hat nämlich errechnet, dass die russischen Streitkräfte im Mai in der Ukraine nach mehreren Monaten, nachdem sie eher langsam vorgerückt sind, wieder mehr Territorium erobert haben. Das alles im Vergleich zum Mai im vergangenen Jahr. Insgesamt hat die russische Armee also in dem Zeitraum mehr als 5000 Quadratkilometer ukrainisches Gebiet unter ihre Kontrolle gebracht. Die Ukraine auf der anderen Seite eroberte lediglich 85 Quadratkilometer zurück. Die Ukraine, das wissen wir auch, wehrt sich ja nicht nur mit dem schon beschriebenen Angriff vom vergangenen Wochenende, sondern auch täglich mit weiteren Drohnenangriffen. Und die Russen berichten aktuell von einem großflächigen Stromausfall in russisch kontrollierten Gebieten Saporischschja und Cherson.
Du hast ja die neuerlichen Friedensverhandlungen von Delegationen aus Russland und der Ukraine in Istanbul schon angesprochen. Diese Verhandlungen haben Montag stattgefunden, waren aber nach kurzer Zeit auch schon wieder beendet. Und man ist nach Feuerpause auch nicht wirklich näher gekommen, so muss man es sagen. Russland bleibt offenbar bei seinen Maximalforderungen. Will man von Kreml-Seite aus überhaupt die Feuerpause aus deiner Sicht?
Wenn man Experten fragt, ist nicht nur meine Sicht, aber wenn man Experten fragt, dann lautet die Antwort auf diese Frage nein. Viele sagen, das seien nur Scheinverhandlungen, um US-Präsident Trump zu gefallen. Am Montag haben die Delegationen auch gerade mal eine Stunde zusammengesessen mit dem Ergebnis, dass wieder Gefangene ausgetauscht werden sollen. Diesmal sollen es 1000 sein, vielleicht 1200, darunter Schwerverletzte und Kranke, außerdem junge Soldaten zwischen 18 und 25. Auch die Leichname getöteter Soldaten sollen übergeben werden, was natürlich für deren Familien sehr wichtig ist, dass sie dann endlich die Gewissheit bekommen, was mit ihren Lieben passiert ist. Die Ukraine hat Russland auch eine Liste vorgelegt mit Namen von 339 Kindern, die Russland verschleppt haben soll und die zurück in die Ukraine gebracht werden sollen. Das ist was, was Russland zurückweist. Der Leiter der russischen Delegation wirft der Ukraine vor, mit diesen Zahlen übertrieben zu haben, eine Show gemacht zu haben für so wörtlich mitleidvolle Europäer und dass Russland Kinder aus dem Kampfgebiet gerettet haben, so lautet die russische Behauptung, und nach deren Eltern suche. Und wenn diese Eltern dann gefunden würden, dann könnten die Kinder auch zurückkehren. Es hieß nach diesem Treffen am Montag, dass Unterhändler jetzt Vorbereitungen für ein Treffen von Selenskyj und Putin persönlich vorantreiben sollen. Das soll vielleicht schon Ende Juni stattfinden. Daran könnte dann auch noch US-Präsident Trump teilnehmen. Aber ich bin nach wie vor sehr skeptisch und wage es doch zu bezweifeln, ob es tatsächlich bald zu einem solchen Treffen kommt. Ansonsten, Kai, gibt es keine Fortschritte. Die altbekannten Positionen liegen auf dem Tisch. Die sind weit auseinander. Russland hat am Montag ein Memorandum übergeben. Darin sind keinerlei Anzeichen für Kompromisse. Russland bleibt bei seinen Maximalforderungen, sprich etwa kein NATO-Beitritt der Ukraine. Die Ukraine soll die russische Annexion ukrainischer Gebiete anerkennen, auch wenn Russland diese Gebiete bisher nicht vollständig kontrolliert. Und die Ukraine hat gesagt, wir prüfen das jetzt. Aber im Grunde ist das, was Moskau da verlangt, von Kiew eine Kapitulation. Und von der Ukraine gab es auch schon deutliche Kritik an Russland zu hören. Das Land wolle gar keine Feuerpause. Und das, was man jetzt brauche, das sei neue Sanktionen. Das ist eine Forderung, die vor allem Richtung US-Präsident Trump geht. Der, das wissen wir ja, bislang keine weitere Strafmaßnahmen gegen Russland verhängen will.
Damit sind wir ja im Grunde schon beim Thema USA. Jetzt fliegt am Donnerstag Bundeskanzler Friedrich Merz nach Washington zu seinem Antrittsbesuch bei Donald Trump. Sanktionen, nehme ich mal an, werden da ein wichtiges Thema sein.
Davon ist auf jeden Fall auszugehen. Regierungssprecher Stefan Cornelius hat dazu kürzlich erklärt:
Die Ziele der Bundesregierung sind klar und der Bundeskanzler wird alles in seiner Macht Stehende tun, um auch beim amerikanischen Präsidenten für einen fairen Waffenstillstand auch unter Androhung von Sanktionen zu werben.
Es ist natürlich die Frage, ob Trump sich da anwerben lässt. Interessant ist auf jeden Fall, dass der republikanische Senator Graham auf Deutschlandbesuch war und der auf einen sehr klaren Konfrontationskurs zu Russland geht. Graham ist derjenige, der im US-Senat gerade ein großes Sanktionspaket gegen Russland vorbereitet. Darum geht es auch um drastische Strafzölle gegen Länder wie China, die russisches Öl, Gas oder andere Energieprodukte importieren. Und Graham hat den ARD-Tagesthemen gesagt:
Ich glaube schon immer, dass dieser Krieg nicht endet, bis China einen Preis dafür bezahlt, dass es Putin hilft. Mein Sanktionspaket wird in der nächsten Woche durch den Senat kommen, mit 500% Zöllen gegen alle Länder, die russisches Öl, Gas, Energieprodukte und andere Güter kaufen. Ich denke, das wird erdrückend sein. Und ich erwarte, dass Präsident Trump nun zu einer anderen Taktik übergeht, da klar ist, dass Putin keinen Frieden will.
Man hat es sehr deutlich gehört. Graham ist zuversichtlich, dass der US-Senat harte Sanktionen verabschieden wird. Kai, was glaubst du? Trump ist ja eigentlich auf einer anderen Linie unterwegs. Kann er den Präsidenten überzeugen?
Sehr gute Frage. Lindsey Graham, wissen wir, ist ja von Haus aus eigentlich Russland-Falke, ist aber gleichzeitig auch erklärter Trump-Fan, also vereinigt da in seiner Person eigentlich unvereinbare Positionen. und hat in der Vergangenheit, gerade in der jüngsten, so viele politische Pirouetten hingelegt, dass einem schwindelig werden konnte beim Zusehen, auch um Donald Trump zu gefallen, mit dem er es sich auf keinen Fall verderben will. Aber er hat, glaube ich, gleichzeitig auch verstanden, dass Putin eben nur Druck versteht. Und er steht auch auf einer russischen sogenannten Liste von Terroristen und Extremisten, also ein Zeichen dafür, dass er eine harte Haltung im Umgang mit Moskau bevorzugt und eigentlich immer bevorzugt hat. Graham sieht sich tatsächlich in diesem Fall als Helfer Trumps in Sachen Friedensverhandlungen, weil er sozusagen den bösen Bullen im Umgang mit Russland spielt. Sein Vorteil ist, dass er zusammen mit seinem demokratischen Kollegen Blumenthal, die beiden waren ja zusammen in Kiew in den letzten Tagen, wirklich eine überwältigende Mehrheit offenbar im Kongress organisiert hat. Sollte Trump sich jetzt aber mit aller Macht dem entgegenstemmen, dann ist aus meiner Sicht auch nicht auszuschließen, dass Graham und andere noch einknicken. Aber vielleicht, das ist jetzt ein bisschen Spekulation, ist es Trump auch ganz recht, wenn nicht er sozusagen der Sanktionsverhänger am Ende sein muss, sondern wenn er sagen kann, das erledigt der Kongress für mich. Und dann kann er gegenüber Putin weiterhin so auftreten, wie er das immer getan hat.
Dann gucken wir mal, Kai, mit Spannung auf das, was der US-Kongress am Ende verabschiedet, ob Trump sich weiterhin gegen Sanktionen wehrt oder nicht. Und vor allem gucken wir auch mit Spannung auf den Besuch von Bundeskanzler Friedrich Merz, der am Donnerstag dann nach Washington fährt zum Antrittsbesuch. Du hast es gesagt.
Und damit können wir jetzt zur Einlösung unseres Versprechens aus der vergangenen Woche und auch von Anfang dieser Sendung kommen und zu dem Thema, das viele unserer Hörerinnen und Hörer extrem bewegt. Hat Russlands Machthaber Putin den US-Präsidenten Donald Trump komplett in der Tasche? Und wenn die Diagnose so stimmt, warum ist das eigentlich so? Steht Trump aufgrund weit zurückreichender Geschäftsbeziehungen nach Moskau tatsächlich in der Schuld des Kremls? Was dann natürlich in die Frage mündet, ist das für Europa und die liberale Welt nicht alles brandgefährlich, wenn es in die autoritäre Zange zwischen Moskau und Washington genommen wird und für die Ukraine sowieso. Das alles bespreche ich mit dem Korrespondentenkollegen Johannes Hanow, der für das ZDF eine vielbeachtete Doku mit dem bereits sehr vielsagenden Titel »Putins Helfer – Trump, Musk und der Kreml« produziert hat. Und ich steige gleich mal ein mit der sehr direkten Frage, ist Trump eine Marionette Putins?
Also ich glaube, man kann nicht sagen, eine Marionette Putins, das würde ja bedeuten, dass da jemand die Fäden zieht die ganze Zeit. Ich glaube, das ist viel komplexer und es geht viel weiter zurück. Trump tut auf jeden Fall, wenn man sich anschaut, was er macht eigentlich alles, selbst wenn er Putin immer wieder mal kritisiert, was Putin will, was im Interesse Russlands und was im Interesse Putins liegt. Und das macht er nicht erst jetzt, sondern das macht er schon seit vielen Jahren. Die erste Operation, die es dazu gegeben hat, war Anfang der 80er Jahre. Wir hatten da mit einem KGB-Agenten gesprochen, der uns gesagt hat, man sei überglücklich gewesen, als man Trump eingeladen hatte, nach Moskau zu kommen. Man hat ihn angelockt sozusagen mit dem Versprechen, vielleicht mal ein Trump Tower am Roten Platz bauen zu können, in der Nähe des Lenin-Mausoleums. Völliger Irrsinn natürlich. Aber man hat ihn damit gelockt. Er kam an, er hat sich da schmeicheln lassen, fuhr zurück nach Amerika und hat eine in drei großen Tageszeitungen ganzseitige Anzeigen geschaltet, die exakt das tun, was er heute auch macht, nämlich die NATO quasi in Frage stellen. Die NATO und die Bündnispartner sollen selbst bezahlen, sollen mehr Eigenleistung bringen. Und das hat er gemacht in der Zeit, in der der Kalte Krieg ja eigentlich noch voll im Gange war. Da hat er das getan, was Russland wollte, und man hat sich damals sehr darüber gefreut. Warum er das alles macht, darüber können wir gleich noch ein bisschen sprechen.
Das war diese Reise, glaube ich, Ende der 80er, ne? 1987 nach Russland, genau, von der Sie jetzt sprechen. Ja. Die entscheidende Frage lautet ja aus meiner Sicht letztlich, wenn jetzt Trump Putin bewundert, dann, und das ist ja wirklich offensichtlich so, dann ist das schlimm genug. Aber wenn es mehr ist, also wenn Putin gegen Trump etwas in der Hand hat oder wenn Trump Putin irgendetwas schuldet, dann wäre das ja nochmal weitaus gefährlicher. Jetzt haben Sie einen Ex-KGB-Agenten auch schon gerade angesprochen. Bei Ihnen im Film sagt Juri Schwetz, der Ex-KGB-Agent ist:
Donald Trump wurde rekrutiert mit Hilfe von Geld und psychologischen Faktoren. Der psychologische Faktor war in diesem Fall sehr wirksam, denn da war jemand mit einem recht niedrigen IQ, gepaart mit aufgeblasener Eitelkeit und Narzissmus. Das ist eine tödliche Kombination. Das ist der Traum eines jeden Geheimdienstoffiziers, der nach potenziellen Rekruten Ausschau hält.
Sie sagen im Film dazu, das lasse sich jetzt nicht unabhängig überprüfen, ob das wirklich so war. Ist das ein harter Beleg aus Ihrer Sicht?
Naja, ein harter Beleg ist natürlich in solchen Sachen immer sehr schwer. Also immerhin, das ist ein Ex-KGB-Agent, der uns relativ klar erzählt und auch den Werdegang erzählt, wie man Donald Trump kultiviert hat. Das ist ein Fachbegriff in der Geheimdienstsprache. Das heißt, man sucht sich Leute, die man langfristig aufbauen möchte als Mitarbeiter sozusagen, die man anwerben möchte, ohne, und das muss man sich ganz klar machen, Geheimdienste arbeiten nicht so, dass sie ein Formblatt haben und dann sagen so, und jetzt unterschreib mal hier, du arbeitest jetzt für uns. Das funktioniert sehr, sehr viel komplexer. Man kultiviert Leute, indem man sie gefügig macht, indem man sie psychologisch versucht, auf sie einzuwirken. Man braucht Leute, die man beeinflussen kann. Die wissen teilweise selbst noch nicht mal, dass sie für den einen oder anderen Geheimdienst arbeiten. Das machen übrigens alle Geheimdienste, zumindest die großen. Also man hat ihn kultiviert über einen längeren Zeitraum und man hat ihm Versprechen gemacht, man hat seine psychologischen Schwächen ganz eindeutig genutzt, das hat auch der KGB-Mann uns erzählt, den Narzissmus, den er mitgebracht hat, seine Selbstverliebtheit, sein Glaube, dass er der Größte ist, dem hat man allen geschmeichelt. Man hat ihm ein völlig wahnwitziges Projekt, hatte ich eben schon erwähnt, untergejubelt, dass er vielleicht mal am Roten Platz einen Trump Tower bauen könnte. In einer Zeit, muss man sich ja mal vorstellen, in der der eiserne Vorhang noch stand und der ja gebaut war, um die Sowjetbürger davor abzuschirmen von dem, was im Westen eigentlich alles möglich war und möglich ist. In dieser Zeit einen Trump Tower, einen Glitzer Tower am Roten Platz zu bauen, war von vornherein völliger Wahnsinn. Aber Trump hat geglaubt, dass er so ein toller Typ ist und dass er das vielleicht erreichen kann. Und man hat ihm geschmeichelt, man hat ihn da gefügig gemacht und hat ihn immer weiter gepusht. Und er war nicht der Einzige, aber er war einer, den man erfolgreich gepusht hat. Und später, als die Sowjetunion zusammengefallen ist, hat man ihn schlicht und einfach nicht aus den Augen gelassen. Trump hatte viele, viele wirtschaftliche Probleme und immer dann, wenn es ihm besonders schlecht ging, kam russisches Geld und hat ihn gerettet. Also wenn er wieder mal eine Kreditzahlung nicht leisten konnte, dann hat ein russischer Oligarch, ein enger Verbündeter von Wladimir Putin, hat ihm dann was abgekauft für den doppelten Preis, ein Grundstück in Florida zum Beispiel, für den doppelten Preis. Und das muss man sich vorstellen, mitten in der Finanzkrise, wo alles zusammengebrochen ist, auch die Kosten. In dieser Zeit hat dann ein Russe das Doppelte bezahlt für ein Grundstück, das Donald Trump kurz vorher gekauft hatte. Und nur so konnte er dann seine Rechnung bezahlen. Es gab viele ehemalige russische, wieso nennt man die am besten? Also das sind Kader, die später nach dem Zusammenfall der Sowjetunion reiche Geschäftsleute geworden sind, die mit Trump Geschäfte gemacht haben. Da gibt es eine Firma, Bayrock zum Beispiel, da kam das ganze Geld kam aus Russland und man hat im Trump Tower gemeinsam mit Donald Trump dann angefangen, Immobilien in den USA zu bauen. Ein hochmerkwürdiges Geschäft, unter anderem auch mit Kriminellen, die da drin mitgewirkt hatten. Es waren russische Mafia, es waren ehemalige sowjetische Kader, die dabei waren, mit sehr zwielichtigem Hintergrund. Also immer dann, wenn Donald Trump Geld brauchte, kam dieses Geld aus Russland. Und sein Sohn Eric hat es sogar selbst mal gesagt in einem Interview, wir brauchen gar kein Geld von amerikanischen Banken, die Donald Trump nämlich nie Geld geben wollten, denn er hat alles, was er angepackt hat, hat er in die Pleite geritten. Keine amerikanische Bank wollte ihm Geld geben. Das Geld kam immer aus Russland und das hat sein eigener Sohn so gesagt. Er hat gesagt, wir brauchen gar kein Geld von anderen, wir kriegen unser Geld aus Russland.
Das heißt, das sind diese intensiven Geschäftsbeziehungen mit russischen Oligarchen zum Teil auch, die, wie Sie sagen, immer dann einspringen, wenn es Trump mal schlecht geht. Wenn Sie sagen, direkt das Wort Marionette würden Sie nicht in die Hand nehmen, wie stark aber würden Sie sagen, ist die Abhängigkeit, würde ich es jetzt mal nennen, von Donald Trump, vom Kreml, von Putin?
Also in unserem Film hat David Frum, der einer der führenden konservativen Intellektuellen in den USA ist und selbst Berater von George W. Bush war, der hat uns gesagt, also er glaubt nicht, dass man Trump erpressen kann, denn ein Mann ohne Schamgefühl ist nicht erpressbar. Man kann einen Mann, der kein Schamgefühl hat, nicht erpressen mit irgendwas. Das glaube ich auch. Was ihn verbindet mit Wladimir Putin, ist ganz klar der Glaube, dass ein einzelner Mann ein Land regieren soll. Also er ist der autoritäre Glaube, dass Demokratie nichts bedeutungslos ist, dass sich alles fügen muss. Donald Trump hat das ja immer wieder gesagt, wie er Kim Jong-un bewundert, wie er Wladimir Putin und selbst Xi Jinping bewundert, dass die machen können, was sie wollen. Da hat er nie einen Zweifel dran gelassen, dass er das bewundert. Und da deckt sich sozusagen ideologisch auch etwas miteinander. Die Abhängigkeit ist, glaube ich, gar nicht so sehr, Donald Trump ist nicht erpressbar und insofern nicht abhängig in dem Sinne, sondern da überschneiden sich bestimmte gemeinsame Interessen. Das war auch der Ausgangspunkt unseres Films, weil wir haben uns ja gefragt, wie kann das bitteschön eigentlich sein, dass zu diesem Zeitpunkt der Geschichte das so mächtig zusammenläuft, dass die amerikanischen, die russischen und die Interessen der Tech-Oligarchen in den USA so eng miteinander verwoben sind und Europa sozusagen zum Feind erklären. Das ist ja für uns Europäer sehr, sehr merkwürdig gewesen und keiner konnte sich das vorstellen, dass das so schnell passieren kann. Und da haben wir einfach nachgeguckt und gesehen, es gibt eben diese Interessenüberschneidung auf beiden Seiten. Da muss man nicht unbedingt ein gesteuerter KGB-Agent sein, sondern das sind gemeinsame Interessen, die da zusammenkommen. Und das hat der russische Geheimdienst relativ früh erkannt in den 80er Jahren, dass man das mit Donald Trump anscheinend sehr gut hinkriegen kann.
Jetzt gucken wir uns mal die Auswirkungen all dessen an, was Sie schildern. Es gibt ja schon eine ziemlich lange Liste seltsamer Szenen und auch Aussagen von Donald Trump, wo man stutzig werden konnte, auch schon in der Vergangenheit. Auch heute hat man ja bisweilen den Eindruck, Trump übernimmt fast eins zu eins die Kreml-Propaganda, gerade nachdem er mal mit Putin telefoniert hat. Auch wenn er jetzt zum Beispiel allen Ernstes den ukrainischen Präsidenten Selenskyj für diesen Krieg verantwortlich macht. Man fragt sich auch ja, wie lange will Putin ihn eigentlich noch vorführen vor der Weltöffentlichkeit beim Thema Friedensverhandlungen. Und dann gab es dieses, das kommt ja auch in Ihrem Film vor, dieses Treffen im Weißen Haus mit Außenminister Lavrov kurz nach Trumps erster Amtsübernahme, ohne einen Amerikaner im Raum, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ein privates Treffen mit Putin ohne weitere im Raum auch zu anderer Gelegenheit. Oder es gibt diese Szene beim Treffen Trump-Putin in Helsinki 2017, als er sich zu russischer Einflussnahme auf die US-Wahl äußert. Und letztlich ja sagt, er glaube Putin mehr als seinen eigenen Geheimdiensten.
Meine Leute sagen mir, sie denken, es war Russland. Und ich habe Präsident Putin gefragt. Er sagt, Russland war es nicht. Und ich sehe auch nicht, warum sie es hätten tun sollen.
Wie bedenklich ist das, wenn man sich das alles nochmal vor Augen führt aus Ihrer Sicht?
Also das ist natürlich aus europäischer Sicht und auch aus amerikanischer Sicht extrem bedenklich. Also ich habe mit vielen Sicherheitsleuten und Leuten, die aus dem Sicherheitsapparat gesprochen, die konnten das natürlich alle überhaupt nicht fassen, dass er Wladimir Putin mehr vertraut als der Analyse eigentlich aller seiner Geheimdienste. Die US-Geheimdienste hatten ja in einem gemeinsamen Bericht, und das sind alle US-Geheimdienste, ne? Also das sind das FBI, CIA, NSA, DNA, also die alle US-Geheimdienste kamen in einem Bericht für den Präsidenten zu dem Schluss, dass Russland die Wahlen 2016 massiv beeinflusst hat, dass Wladimir Putin eine massive Operation angeordnet hatte, um Donald Trump zu unterstützen im Wahlkampf und Hillary Clinton zu schaden. Und das hat Donald Trump schlicht und einfach gesagt, nee, das kann nicht sein. Ich habe den Putin gefragt, der Putin sagte, er war es nicht. Und warum soll das gewesen sein? Also ich meine, das ist die Antwort gewesen, mit der er seine ganzen Geheimdienstleute dupiert hatte. Und wir sehen ja, was heute passiert. Die Geheimdienste werden abgezogen aus den Russland-Überwachungen. Die Spionageabwehr des FBI, die Spionageabwehr, wenn ich das richtig verstanden habe, auch der CIA und der NSA reduziert. Man soll keine Cyberangriffe mehr durchführen auf Russland. Ich habe mit einem ehemaligen CIA-Mann gesprochen, der sagt, wir sollen jetzt in der CIA uns nicht mehr um Russland kümmern, sondern nur noch um Drogenbosse in Südamerika. Da haben wir gar nicht die Expertise zu. Also das ist alles sehr merkwürdig und ist natürlich ein Schlag ins Gesicht der Sicherheitsbehörden, die ihr Leben lang daran gearbeitet haben, Amerika vor den äußeren Feinden auch zu schützen. Und ich habe mit einigen auch FBI-Leuten, Ex-FBI-Leuten und Aktiven gesprochen, die sagen, was hier gerade passiert bei uns, das hätten wir uns noch vor kurzer Zeit überhaupt nicht vorstellen können, wie schnell das erodiert und wie schnell unsere eigentlichen Aufgaben hier zerstört werden. Der FBI-Chef Kash Patel hat ja schon, bevor er von Trump eingesetzt worden ist, gesagt, er wird, wenn er das FBI mal übernimmt, wird er dafür sorgen, dass das FBI zu seiner Kernaufgabe zurückkehrt und nämlich Polizeiarbeit macht. Wohl wissend, dass die Kernaufgabe des FBI, das ist sowas wie der Verfassungsschutz auch bei uns in Deutschland, Spionageabwehr ist. Der will sozusagen die Spionageabwehr zerlegen. Und wenn man sich das anschaut, alles gemeinsam, das ist ein Traum für Wladimir Putin. Warum macht die amerikanische Administration genau das, selbst nicht nur in der Außenpolitik, sondern auch in der Innenpolitik, was Russland ein feuchter Traum Wladimir Putins immer war, sozusagen.
Wahrscheinlich auch da Interessenüberschneidung, ne? Also Trump will ablenken von russischem Einfluss auf die Wahl 2016. Und dass das in Putins Interesse ist, ist ja völlig offensichtlich.
Ja, aber die Frage ist ja tatsächlich, man muss sich ja schon überlegen, warum zerlegt er gerade die ganze, also Trump und seine Administration, warum zerlegt man gerade die komplette amerikanische Spionageabwehr? Das ist schon sehr merkwürdig. Und da muss man, also viele auch in dem amerikanischen Sicherheitsapparat stellen sich die Frage, was ist da eigentlich los? Wir haben in unserem Film ja auch den ehemaligen FBI-Chef James Comey gehabt, der von Trump gefeuert wurde. Der hat ja auch gesagt, also wie kann das bitte schön sein, dass der amerikanische Präsident alleine im Oval Office ist, alleine ohne einen anderen Amerikaner mit den Russen. Das kann doch eigentlich gar nicht sein. Das hat es noch nie gegeben. Wie kann das sein? Was wird da besprochen? Warum darf da kein Amerikaner mit dabei sein? Also da gibt es ganz, ganz große Zweifel und ganz große Fragen, warum diese Administration, warum Donald Trump eigentlich nicht nur im Ausland, in der Außenpolitik, sondern auch in der Innenpolitik all das macht, was Russland eigentlich sich immer gewünscht hat. Und das Ziel Russlands ist es ja zu spalten, also Europa von Amerika und die amerikanische Gesellschaft von innen. Und das passiert gerade.
Wo wir in den USA schon sind, wie wird das Thema aus Ihrer Sicht dort überhaupt besprochen? Ist es nicht erstaunlich auch, ich meine, es gibt ja starke US-Medien, es gibt starke Zeitungen, Zeitschriften, die auch Investigativjournalisten haben. Ist es da nicht erstaunlich, dass da nicht noch mehr ausgegraben wird? Also die Demokraten sprechen ja tatsächlich oft von Putins Puppet oder auch Papi, also wahlweise Putins Marionette oder Schoßhündchen mit Blick auf Trump. Aber ist das da aus Ihrer Sicht ein ernsthaftes Thema?
Also es war auf jeden Fall ein ernsthaftes Thema, das Donald Trump ja auch sehr wütend gemacht hat. Er sprach ja immer von dem Russia-Hoax. Das würde ja alles gar nicht stimmen. Die New York Times, Washington Post und andere, auch aus CNN und andere große Medien haben ja darüber berichtet. Es ist ja nicht so, dass das alles jetzt ganz neu wäre, sondern dass es da Verbindung gegeben hat, dass es da immer wieder Belege auch gegeben hat, wie Russland sich eingemischt hat. Das ist völlig klar. Donald Trump ist jetzt auch teilweise gegen den Pulitzer-Preis vorgegangen, die die New York Times und die Washington Post für diese Berichterstattung, diese Russland-Berichterstattung ausgezeichnet haben. Interessanterweise hat er nicht die Fakten, die die Washington Post und die New York Times gebracht haben, vor Gericht gebracht, sondern die Begründung des Pulitzer-Preises, warum man diese beiden Zeitungen auszeichnet. Das ist ja schon ganz interessant, weil das eine ist eine Meinung und das andere sind die Fakten. Gegen die Fakten ist er nicht vorgegangen, weil er wahrscheinlich weiß, dass er da nicht gewinnen kann. Aber er ist gegen die Begründung für die Auszeichnung vorgegangen. Also es ist nicht so, dass in Amerika darüber nicht diskutiert wird. Eine Sache wird in Amerika tatsächlich nicht so richtig diskutiert. Die amerikanischen Zeitungen und Medien haben einen großen Vorteil und einen großen Nachteil aus meiner Sicht. Der große Vorteil ist, sie haben sehr viel Geld und haben sehr viel Möglichkeiten, in die Tiefe zu recherchieren. Das können die teilweise sehr viel besser als wir. Der Nachteil oder was sie nicht machen, und da wird es dann nämlich politisch auch bei allen, es geht um connecting the dots. Also was bedeutet das denn alles? Da hält man sich sehr raus, hält sich da auch sehr zurück aus meiner Sicht. Und mir wurde selbst gesagt, wir hatten ja für unsere, ich hatte schon 3 Filme gemacht und wir hatten mehrere Preise in den USA für die Filme gewonnen. Und ich habe gesagt, wie kann das sein, dass ich als Deutscher hier in Amerika Preise beim New York Film Festival zum Beispiel gewinne für diese Berichterstattung? Und dann sagten die, ja, ihr seid die Einzigen, ihr connected the dots. Hier gibt es niemanden, der das im Fernsehen macht. Die einzelnen Stränge, die es gibt, Recherchestränge, sinnvoll, sinnhaft miteinander zu verbinden, das wird in Amerika recht selten gemacht tatsächlich. Und das hat auch was damit zu tun, im Moment jedenfalls, dass Donald Trump massiv um sich schlägt und die Medien versucht einzuschüchtern mit immensen Klageandrohungen. Das habe ich auch gehört jetzt in den USA, dass viele sehr zurückhaltend sind und sehr, sehr vorsichtig geworden sind, was das angeht.
Er hat ja auch schon sehr früh die Journalisten als die Feinde des Volkes bezeichnet. Mhm. Würden Sie so weit gehen, zu sagen, dass Donald Trump dabei ist, die USA in so eine Art Russland zu verwandeln, also die Demokratie zu zerstören dort?
Das kann man, glaube ich, sagen. Also wenn man sich anschaut, wie er dabei ist, die Gerichte, die Universitäten, die Medien, also alles, ich sage, nenne das Wahrheitssysteme, das hört sich ein bisschen komisch an, aber mit Wahrheitssystem meine ich die Systeme, die nach Wahrheit suchen, die nach Fakten, auf Fakten basieren und die nach Wahrheit suchen. Diese Systeme versucht er alle zu zerschlagen, zu zerstören, und damit ist er dabei, das Amerika, wie wir es kennen, auf jeden Fall auszuhebeln. Er versucht, das Wahlrecht zu ändern. Es gibt jetzt Ideen von seinen Leuten. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt schon durchgekommen ist. Aber da ging es darum, dass Frauen nur noch wählen sollen, dürfen, wenn sie ihren Geburtsnamen nachweisen können. Das ist in Amerika schwierig, weil da gibt es nicht solche Behörden wie bei uns, Standesämter und solche Dinge, wo man dann mal eben anrufen kann, sagen, kannst du mir eine Bescheinigung schicken? Sondern das ist in diesen vielen Bundesstaaten immer unterschiedlich geregelt und viele Frauen werden das nicht nachweisen können. Das heißt, sie können nicht an der Wahl teilnehmen. Das ist die Idee. Das geht vor allen Dingen um schwarze Frauen, die für Donald Trump eine große Gefahr bei den Wahlen sind. Also man versucht, das Wahlsystem zu ändern. Man versucht, die Gerichte einzuschüchtern. Man versucht, die Medien einzuschüchtern. Selbst die, das muss man sich auch mal vorstellen, er hat jetzt ganz vielen großen Anwaltskanzleien im Land gedroht. Und die haben Kniefall vor ihm gemacht und haben gesagt, okay, du kannst für uns, ich glaube nicht, das geht um hunderte Millionen insgesamt, kannst du bei uns umsonst pro bono bekommen, werden wir dich vertreten, wenn du irgendwie verklagt wirst und so weiter. Also das ist verrückt. Er wird, das ganze System wird dort in Frage gestellt. Und insofern kann man, glaube ich, schon sagen, dass Donald Trump dabei ist. Der versucht zumindest Amerika, wie wir es kennen, umzubauen und es in ein politisches System zu verwandeln, das mit der amerikanischen Demokratie, wie wir sie kennen, nicht mehr allzu viel zu tun hat.
Das ist eine harte Diagnose. Bevor wir zum Ende einmal auf die Auswirkungen dessen zu sprechen kommen, würde ich gerne noch eine Frage stellen zu Trumps Umfeld. Elon Musk zum Beispiel bekommt ja auch viel Raum in ihrem Film. Der hat aktiv für den Austritt aus der NATO und den Austritt der USA aus den Vereinten Nationen geworben. Das wäre natürlich der Traum aller Träume für Wladimir Putin. Ist das ein Problem aus Ihrer Sicht, dass es eigentlich in dieser Administration jetzt niemanden mehr wirklich gibt, der in Russland ein großes Problem zu sehen scheint?
In der ersten Trump-Administration war er ja umgeben von, ich sag mal, Vollprofis. Das waren Militärs, das waren Diplomaten, das waren Leute, die wussten, was sie tun, die die nötigen Ausbildungen hatten, und die haben ihn vom Gröbsten bewahrt. Ich habe mal mit John Bolton gesprochen, das war sein nationaler Sicherheitsberater. Der hat mir erzählt, wie er Trump in seiner ersten Amtszeit davon abgehalten hat, aus der NATO auszutreten. Er hätte mit ihm zusammen im Flieger gesessen und er hätte Trump spontan gesagt, auf dem Weg zum NATO-Gipfel, weißt du was, John, ich trete morgen aus der NATO aus. Und er hat mir erzählt, der John Bolton, der ist ja völlig geschockt gewesen, er hat sofort seine Kollegen angerufen, ich glaube es waren James Mattis und Pompeo, und hat denen gesagt, wir müssen jetzt irgendwas uns überlegen, wie wir den davon abhalten können. Das heißt, er hatte ein Umfeld, das sozusagen das Schlimmste verhindern konnte in dieser Zeit. In der zweiten Amtszeit jetzt ist das völlig anders. Trump hat diese Leute, die er selber, glaube ich, als Verräter sieht, die hat er alle irgendwie in die Ecke gestellt. Die spielen alle keine Rolle mehr, und er hat sich mit Ja-Sagern umgeben und mit unglaublichen Wirrköpfen teilweise. Wenn man sich das anschaut, wer ihn da berät und wer in seinem Ministeramt sitzt, das sind ja alles Cosplayer teilweise. Das sind ja Leute, die überhaupt keine Ahnung haben, die diesen Staat zerstören und gleichzeitig zu allem Ja und Arm sagen, was der Präsident sagt. Wenn man sich so eine Kabinettssitzung mal anschaut, könnte man auch sich vorstellen, dass das in Nordkorea stattfindet. Also das ist schon wirklich ganz verrückt, was sich da gerade abspielt. Und ich meine, jemand wie Tulsi Gabbard, da gibt es seit vielen, vielen Jahren Gerüchte, dass sie ganz eng mit, und die ist jetzt nationale Director National Intelligence, also hat den höchsten Geheimdienstjob in den USA, Über die wird von vielen Seiten gesagt, auch hinter vorgehaltener Hand und auch offen, dass sie eigentlich für Russland arbeitet, zumindest russische Interessen vertritt. Und dann hat man den Sonderberater, der jetzt ja gerade wieder zurückgetreten ist als Sonderberater, der aber ja eigentlich niemals richtig da war, denn er ist ja durch seine Position, also Elon Musks Position, ist ja durch nichts jemals bestätigt worden, nicht durch den Kongress. Der war einfach da und jetzt ist er einfach wieder weg, ist aber trotzdem da, wenn ich das richtig verstehe. Der hat ein ganz großes Interesse, also er hat verschiedene Interessen, aber diese Tech-Oligarchen haben das gemeinsame Interesse mit Russland und auch mit Donald Trump, erstmals sehr reich zu werden und möglichst alle Regulierungsbehörden abzuschaffen. Da kommt dann auch Europa ins Spiel. Die einzigen, die im Moment diesen Tech-Oligarchen in den USA gefährlich werden können, sind die Europäer mit ihrer Regulierungsbehörden. Das haben wir immer wieder gehört in den USA. Das größte Ziel von Musk und Thiel, Peter Thiel, ist es sozusagen, die europäischen Regulierungsbehörden zu schleifen. Und das geht nur, wenn man die Europäische Union quasi auseinanderbricht. Das ist ein Ziel, das teilen sie mit Wladimir Putin, das teilen sie auch mit Donald Trump. Und sie sind dabei, wenn man sich anschaut, wie Elon Musk Wahlkampf für bestimmte Kräfte in der Europäischen Union macht, das sind das alles Kräfte, die eigentlich einen Austritt ihres Landes aus der EU vorantreiben wollen. Das heißt, man will die EU klein machen, man will sie zerschlagen und ganz im Mittelpunkt steht dabei Deutschland. Wir haben das gesehen bei der letzten Bundestagswahl. Elon Musk und J.D. Vance haben sich massiv in den deutschen Wahlkampf eingemischt, haben massiv die AfD unterstützt. Und das Ziel ist es, Deutschland zu Fall zu bringen, also von innen zu zerstören, dass Deutschland sich selbst sozusagen in eine Position bringt, wo es nicht mehr in der EU irgendwann sein möchte, weil die Mehrheit sagt, wir gehen raus aus der EU und dann fällt die ganze EU auseinander. Deutschland ist das Hauptangriffsziel dieser Gruppe rund um Donald Trump, um Wladimir Putin und um die Tech-Oligarchen. Die haben das Ziel, Europa zu schleifen und dafür muss man Deutschland schleifen.
Das heißt, Sie würden so weit gehen zu sagen, dass es fast so eine Art autoritäre Zange gibt. Die eine Seite ist die russische, die andere mittlerweile fast die transatlantische, also die Seite der USA. Was macht man dann in so einer Situation, wenn diese Diagnose so ist?
Also das Erste ist, ich glaube, dass Europa sich das erstmal klar machen muss, weil wir konnten uns das ja bislang überhaupt nicht vorstellen, wie dramatisch die Situation ist. Ich habe in Amerika von vielen Seiten gehört, die mir gesagt haben, Leute, ihr müsst euch jetzt auf euch selbst besinnen. Amerika ist passé, vergesst Amerika, wird nicht mehr laufen. Und ich habe mit Leuten aus Geheimdienstkreisen gesprochen, die gesagt haben, sie haben jahrelang, jahrzehntelang dafür gesorgt, dass es keine nukleare, also Non-Proliferation, keine weitere Nuklearmächte in der Welt geben soll. Die haben gesagt, sie hätten niemals gedacht, dass sie so einen Rat geben würden. Aber die haben gesagt, Europa muss sich nuklear bewaffnen. Die französische Force de Frappe, die wird nicht reichen, sondern man muss eine klare strategische Abschreckung haben, nukleare. Nur so kann man sich gegen Russland und Amerika, das muss man sich vorstellen, das höre ich von Amerikanern, und Amerika absichern. Man braucht das, weil sonst wird man nicht ernst genommen. Insofern, es ist, glaube ich, eine sehr dramatische Zeit, in der wir leben. Und die einzige Chance, die wir haben, ist A, dass wir uns klar machen, dass Amerika auf lange Sicht ausfallen wird. Denn selbst wenn Trump nicht mehr wiedergewählt werden sollte oder ein Demokrat wiedergewählt werden sollte, wird Amerika auf lange Sicht mit sich selbst beschäftigt sein. Und Europa muss in die Lage versetzt werden oder muss sich selbst in die Lage versetzen, die Verteidigungsverpflichtungen zu übernehmen. Da bin ich ziemlich sicher, dass das der einzige gangbare Weg ist. Wir werden uns nicht mehr auf Amerika verlassen können und dafür müssen wir unsere eigene Verteidigungsfähigkeit ausbauen.
Das wäre fast schon das Schlusswort. Ich will noch eine aktuelle Frage stellen, weil ja Bundeskanzler Friedrich Merz diese Woche zu Donald Trump nach Washington reisen wird. Wie verhält man sich am besten als deutscher Bundeskanzler in so einer Situation? Sollte man trotzdem irgendwie versuchen, Donald Trump noch an Bord zu behalten, gerade was die Unterstützung der Ukraine angeht, oder ihm ganz deutlich Paroli bieten? Weil man läuft ja auch immer Gefahr, selbst als hochrangiger Regierungsvertreter im Weißen Haus sozusagen vor laufender Kamera vorgeführt zu werden, wenn man nicht auf der Hut ist.
Ja, also ich glaube, damit muss mittlerweile jeder rechnen und da muss man sich fragen, ob man sich das dem überhaupt aussetzen will. Aber wer bin ich, um dem deutschen Bundeskanzler irgendwie zu sagen, wie er sich verhalten soll? Also ich glaube, das weiß der schon selber ganz genau. Ich persönlich möchte da keine Ratschläge geben. Ich sage nur, aus meiner Sicht ist es so, dass wir uns klar machen müssen, ein Bundeskanzler, ein französischer Präsident, ein auch ein britischer Premierminister, dass Europa nicht mehr diese Rolle für Amerika spielt, wie das noch bislang der Fall gewesen ist. Und wir werden uns damit abfinden müssen, dass wir nicht mehr auch von Amerika das bekommen, was wir vielleicht gerne hätten. Und dass Amerika uns kritischer und teilweise auch machtpolitisch konträr gegenüberstehen wird. Ich glaube, das Wichtigste ist heutzutage anzuerkennen, nicht mehr den Kopf in den Sand stecken und sagen, es kann nicht sein, was nicht sein darf, sondern anzuerkennen, was ist und selbstbewusst auftreten. Ich glaube, das ist das Wichtigste.
Jetzt haben wir ganz wenig über die Ukraine gesprochen, deshalb noch eine Schlussfrage zur Ukraine selbst und den Friedenschancen dort. Gibt es eine Chance auf eine Verhandlungslösung überhaupt, wenn Putin diesen Krieg weiterführen will und wenn US-Präsident Trump ja wahrscheinlich nichts tun wird, was Putin wirklich wehtut? Oder könnte er möglicherweise doch irgendwann, das ist ja die leise Hoffnung in seiner Eitelkeit, doch so verletzt sein, wenn er nicht vorankommt mit seinen Friedensbemühungen? Oder ist eher die Aussicht, dass das kläglich scheitert, dieser Versuch?
Also ich bin da natürlich kein Hellseher und so, aber wenn man sieht, Donald Trump hat ja Wladimir Putin massiv kritisiert und hat gesagt, er ist verrückt geworden und was soll das alles, was er da macht. Aber gleichzeitig hat er gesagt, ja, ich ziehe mich dann halt zurück, dann sollen die halt selber machen, was sie wollen. Kündigt er wieder Sanktionen an und sagt, jetzt warten wir nochmal 2 Wochen ab. Das macht er seit Anfang an eigentlich, dass er immer 2 Wochen abwartet und dann passiert gar nichts. Also am Ende muss man gucken, was er tut und nicht, was er sagt. Und es sieht im Moment danach aus, dass er nichts tut und dass er die Ukraine sich selbst überlassen will und die Europäer mit dem Konflikt hier in der Ukraine sich selber überlassen will. Ich glaube nicht, dass Trump irgendwie etwas tut, was Putin gefährlich werden könnte. Danach sieht es überhaupt nicht aus. Das Einzige, was passieren kann, ist, dass der Senat vielleicht... Da gibt es ja gerade die Graham-Blumenthal-Initiative mit neuen Sanktionen gegen Russland. Man sagt dort, man habe 71 Senatoren für diese neuen Sanktionen hinter sich. Da muss man mal schauen, was da passiert, ob der Trump das dann macht, ob er es nicht macht, ob das Gesetz überhaupt durchkommt. Aber das ist das Einzige, dass sozusagen in der amerikanischen Öffentlichkeit der Druck größer wird. Aber das sehe ich im Moment nicht.
Vielen Dank an Johannes Hanow, Autor der Doku Putins Helfer. Ein Link dazu stellen wir in die Shownotes.
Und das war's für diese Ausgabe von Streitkräfte und Strategien. Die nächste gibt es am kommenden Freitag. Und bis dahin freuen wir uns wie immer über Anregungen, Lob und Kritik. Alles bitte per Mail an streitkräfte@ndr.de.
Und damit verabschieden sich für heute Kai Küstner aus Dakar
und Astrid Korall aus Hamburg. Und jetzt haben wir noch einen Podcast-Tipp für die Audiothek, die Peter Thiel-Story. Der mächtige Tech-Unternehmer aus dem Silicon Valley hat den kulturellen Rechtsruck Amerikas maßgeblich vorangetrieben. Unter anderem hat der Gründer von PayPal auch die politische Karriere von US-Vizepräsident J.D. Vance finanziert. Hört gerne mal rein.
Good evening, I'm Peter Thiel.
Das ist Peter Thiel, ein Milliardär, ein superreicher Investor und Ideologe. Einer, der gerne im Hintergrund bleibt.
Peter Thiel ist hochintelligent, kein Zweifel.
Der denkt nicht global, der denkt universell.
Er träumt vom ewigen Leben. Er hasst Steuern und alles, was Vogue ist.
I am proud to be gay. I am proud to be a Republican. But most of all, I am proud to be an American.
Peter Thiel hat als erster im Silicon Valley Donald Trump unterstützt. Er ist der Strippenzieher hinter dem kulturellen Rechtsruck in den USA. Am liebsten hätte er seinen eigenen Staat. Und meistens bekommt er, was er will.
Peter Thiel wins, no matter what.